Es geht um eine Verwandlung, es geht auch um Erweckungen, Epiphanien, es geht um Ich-Verlust und universelle Gültigkeit und um die vollkommene Welt. Kurz, es geht ums Erwachsenwerden, um die erste Liebe. Der Ort, so heißt der neue Roman von Andreas Meyer. Das Buch steht im Zusammenhang eines Großprojekts mit dem Namen Ortsumgehung. Das Projekt ist auf 15 Jahre angelegt. Es begann 2010 mit dem Roman Das Zimmer. Dann kam das Haus, dann die Straße und nun das Buch Der Ort. Andreas Meyer ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Grüß Gott.
Warum heißt Ihr Projekt Ortsumgehung?
In der primären Idee, als ich zum ersten Mal die Idee hatte, kam das deshalb, weil um meine Heimatstadt Friedberg in der Wetterau herum zu der Zeit endlich das realisiert wurde, endlich meine ich ironisch, was schon mein ganzes Leben lang begleitet hat, nämlich es gab seit meiner Geburt eigentlich Planung für eine Ortsumgehungsstraße um Friedberg in der Wetterau. Und damals im Jahr 2007, 2008 haben sie begonnen, die Trasse zu planieren. Das hat mir das Stichwort im Grunde genommen gegeben dafür. Als Antwort, vielleicht auch Reflexion, aber vor allen Dingen auch als polemische Antwort auf den Bau dieser Ortsumgehungsstraße, selbst einen Großroman zu schreiben, sozusagen, das wird ja mein Lebenswerk, namens Ortsumgehung.
Und dieses Projekt führt ja vom Kleinen ins Große, also vom Zimmer ins Haus, auf die Straße, in den Ort. Wissen Sie schon, wo es enden wird? Im Himmel vielleicht?
Naja, es wird enden beim lieben Gott. Also der elfte Teil wird, wenn ich das erleben darf. Sie sagen, es ist auf 15 Jahre angelegt. Das kann ich von mir aus so gar nicht sagen. Also ich brauche jetzt doch eher 2 Jahre als ein Jahr pro Band. Aber wenn ich da hinkomme, wird der letzte Band der liebe Gott heißen, als für mich eher universale Weite als einen solchen Begriff wie das Universum. Das würde bei mir nicht am Ende stehen, weil das mir selbst dann immer noch zu umschränkt wäre und ich mich darin gar nicht orientieren könnte. Aber mit dem lieben Gott kann ich mich besser orientieren am Ende. Und der Vorgängerband wird heißen Der Teufel. Da wird es wahrscheinlich sehr viel um uns Menschen gehen. Was allerdings in diesen Büchern drinstehen wird, das kann ich Ihnen jetzt überhaupt gar nicht sagen. Ich habe nur diese Langzeitperspektive, dass es sich aus dem kleinen kindlichen Wetterauer Leben immer mehr erhebt, ohne die eigene Herkunft, das eigene Gewachsensein in einer spezifischen Region niemals aufzugeben. Es wird sich weiten bis zu einer Art von, ich kann es gar nicht anders sagen, Welterfassung, aber da muss ich erstmal hinkommen.
Das heißt, Sie wissen noch nicht genau, was in den kommenden Romanen drinstehen wird.
Ich weiß es überhaupt nicht.
Aber Sie wissen, dass Sie bei Gott ankommen werden.
Ja, ich habe diesen Arbeitsvorsatz. Ich finde das ehrlich gesagt, also rein für die Produktion, fürs Schreiben auch ganz gut, das jetzt nicht so genau zu wissen, weil ich mich dann ja jedes Mal neu überraschen muss. Das ist wie wenn Sie einen bestimmten Punkt oder einen bestimmten Gipfel oder Pass anvisieren. Und Sie können sich Ihre Kräfte einigermaßen einteilen und wissen, Sie werden irgendwann da ankommen, wissen aber überhaupt nicht, was Ihnen unterwegs passiert. So ist der Weg für mich derzeit.
Haben Sie keine Angst, dass Sie sich beim Teufel so wohlfühlen, dass Sie dort plötzlich zu Hause sind und sagen, das war's jetzt?
Nee, das glaube ich nicht. Der vorletzte und der letzte Band, das wird gar nicht so unterschiedlich werden, weil Teufel und Gott ja eigentlich nur der Unterschied ist zwischen Nein und Ja. Und der 10. Band wird das große, umfassende Nein darstellen, das es bei uns in der Welt gibt. Und Band 11 muss dann das große, so umfassende Ja werden, wie man es so im Alltagsleben vielleicht auch gar nicht kennt.
Dieses große, umfassende Ja, das blinkt auch schon in Ihrem aktuellen Roman, in dem Buch Der Ort durch. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Teil des Projekts ist auch dieser Roman. Im Mittelpunkt steht ein Ich-Erzähler, der sich erinnert. 2009 spielt der Roman.
2009 ist die ganze Szenerie für die Ortsumgehung angelegt, die nur daraus besteht, dass der Erzähler, 40 oder 42, ich weiß es nicht genau, im Zimmer seines verstorbenen, geburtsbehinderten Onkels herumsitzt und einen Text namens Ortsumgehung schreibt. Das ist eigentlich der Plot.
Dann spielen 2 weitere Zeitebenen in diesem Roman Der Ort eine Rolle, 1985 und 1983. Welche Bedeutung haben diese beiden Ebenen?
1983 ist für den Erzähler in der Rückerinnerung das Jahr, in dem er 14 oder 15 ist und diese seltsame, frühlingshafte, erste, zweite Freiheit seines Lebens erlebt. Das ist das Jahr, in dem er zum ersten Mal sich und seine eigene Person erfindet, sich zum zweiten Mal auf die Welt bringt. Das Jahr 85, 2 Jahre später, da ist er dann 17 und schaut mit einer gewissen Erschrockenheit auf diese Selbsttäuschungen der damaligen Zeit zurück, ist inzwischen zu einem Leser geworden und hat für sich eine sehr gute Analysefähigkeit entwickelt, zu sehen, dass das, was er als seine Person nach seiner Kindheit entwickelt hat, immer auch etwas Aufgeführtes ist, wie es wahrscheinlich bei uns allen immer etwas Aufgeführtes ist, etwas, was man sich irgendwie so aus Geschmacksgründen aussucht, aber dann sehr schnell als zweite Natur adaptiert.
Also es geht auch viel um Pose. Diese zweite Geburt, die beschreiben Sie ja ganz konkret. Das ist dieser eine Augenblick. Er ist auf einer Party und lehnt seine Wange ans Haar eines Mädchens. Katja ist das. Ist das dieser Augenblick? Könnte auch eine Epiphanie sein, aber es ist dieser Augenblick der Geburt, wo die Zeit auch stillsteht?
Es ist in dem Frühjahr für den Protagonisten so, dass in diesem Frühjahr sowieso sehr vieles ihm plötzlich etwas zuruft, als sei hinter den Dingen, das kann eine Mauer sein, das kann ein Baum, den er sieht, als sei hinter den Dingen eine nicht nur eine tiefere Bedeutung, sondern zum ersten Mal auch so eine Notwendigkeitskraft, die ihm da entgegenkommt. Und von der Begegnung mit dem Mädchen Katja sagt er später, er wisse gar nicht, ob das jetzt durch dieses Aneinanderlehnen kam in dem Augenblick auf der Party oder ob er schon vorher durch die Stadt Friedberg und das, was er seit einigen Wochen so an Bedeutungskraft der Dinge erlebt, ob das nicht auch dadurch aufgeladen ist oder ob er ganz Friedberg nicht deshalb schon seit einigen Wochen so erlebt, weil wiederum Friedberg von dieser Katja aufgeladen ist. Es passiert so eine Öffnung und Weitung mit dieser Person in diesem Lebensjahr.
Sie beschreiben das ja, ich finde für all das kaum Worte, heißt es da, denn ich hatte in diesem Augenblick sicherlich eher die Wahrnehmungsfähigkeit eines Menschen, der schon immer taubblind lebt und für den sämtliche um ihn herum stattfindenden Bewegungen, die er über seine Körperoberfläche wahrnimmt, etwas sind, das er nur als nach innen gewendetes Grundgefühl wahrnehmen kann. Das könnte ja auch so etwas sein wie ein zu Gott in der Welt zurückkehren, oder?
Wir hatten gestern Abend eine Veranstaltung, ich zusammen mit meiner Frau, Christine Büchner, die Theologin, Professorin in Hamburg ist. Und sie sprach über das von Jean-Luc Marion geprägte Wort des Phänomens Satyré. Und wir haben in der Diskussion gestern ganz verzwickte Ähnlichkeiten festgestellt zwischen dem, was ich da mache, und dem phänomenologischen Konzept, an dem meine Frau sich teils da mit Marion unter anderem abarbeitet.
Was ist das für ein Konzept, an dem Ihre Frau da arbeitet?
Es geht um Gegebenheiten, dass Dinge, die für dich vorher unstrukturiert sind, das kann eine Begegnung zwischen Menschen sein, das kann ein Vogel sein, der an dir vorbeifliegt, dass Dinge für uns etwas mitbringen, das uns überwältigen kann in einem Augenblick, das aber von uns nicht vorstrukturiert ist. Nur in dem Augenblick ist dieser freie Moment da, weil wir es nicht vorstrukturiert haben, dass überhaupt Dinge auf uns zukommen können und so vollgültig werden können, in einem Augenblick, ohne dass wir es jemals erwartet hätten, dass das von Marion ein Phänomen saturé, also ein gesättigtes Phänomen genannt werden kann. Wir entwerfen es nicht von uns aus. Wir gehen auf das Verstehen nicht aktiv zu, sondern etwas kommt auf uns zu und erwischt uns in diesem Moment voll. Das ist schon eine Strukturähnlichkeit mit der von Ihnen eben erwähnten Szene, wo diese Umarmung des Mädchens in dieser Assoziation an einen taubblinden Zustand gerät. Ein Zustand, in dem von vorherigen Erwartungshaltungen so weiter nichts mehr drin ist, sondern so etwas wie der Moment selbst vollkommen durchdrungen ist von einem Unerwarteten.
Epiphanie, könnte man das auch als Epiphanie bezeichnen?
Das würde ich nur in einer Hinsicht, glaube ich, verstehen können unter dem Begriff Epiphanie, nämlich insofern es um Einheit und Getrenntsein geht. In dem Augenblick, wo diese Umarmung geschieht, erfährt der Protagonist ein Einheitsgefühl. Er weiß ja gar nicht mehr, ob er zum Beispiel einer ist und diese Karte an ihm lehnt oder ob beide zusammen jetzt eins sind. Einheit einerseits und andererseits Getrenntheit, also das ist der Grundzustand, mit dem wir durch die Welt laufen, Getrenntheit von unserem Ursprung und unserer Heimat, dem lieben Gott. Unter dieser Metapher kann ich diese Begegnung schon als Epiphanien sehen.
Sie schreiben ja auch, hätte man mich getötet, ich wäre in einem vollkommen geheilten Zustand zum lieben Gott gekommen. Der Augenblick, den er empfindet, das ist schon etwas, das so auch, wie sagt es Klopstock, das Säuseln der Allwissenheit Gottes oder des Wissens um die Welt sein kann.
Muss aber nichts mit Reflexion oder Erleben zu tun haben. Ich habe genau diesen Satz auch über den Protagonisten geschrieben, als er 2 Jahre oder 1,5 Jahre alt war und noch nicht sprechen konnte. Da habe ich einmal genau denselben Satz geschrieben.
Ich ging auf angenehme Weise meiner selbst verlustig, heißt es dann. Und dann passiert etwas Aufregendes. Der Ich-Erzähler wird auch zu einer Art Mönch.
Das war für mich selbst überraschend beim Schreiben, dass ich diese Ähnlichkeiten für mich zumindest festgestellt habe zwischen dem, was der Jugendliche dann tut. Er beginnt ein irgendwie regulierteres Leben, er beginnt weniger zu essen, er steht viel früher auf, Er setzt sich auf ziemlich kitschige Weise morgens hin und erwartet den Sonnenaufgang. Und das tut er irgendwie nur aus Verknalltheit in dieses Mädchen. Aber es gibt noch andere Jugendliche in dem Buch. Einer zum Beispiel beginnt Texte zu schreiben. Das macht er auch nachts. Das heißt, er durchwacht auch die Nacht. Und dann entwickelt dieser frühe Schriftsteller so Zeremonien, wenn er seine Texte vorliest und so weiter. In diesem Alter, als diese Leute sich zum ersten Mal selbst erfinden, betreiben sie zwei Dinge. Askese einerseits. Ich kann mich selbst daran erinnern, dass wir uns damals zum Beispiel nicht so angezogen haben, dass wir unbedingt es immer warm hatten. Wir haben uns immer etwas zu leicht angezogen, wie Bettelmönche sozusagen. Das ist jetzt keine religiöse Adaption, die Jugendlichen machen. Aber ich habe diese Strukturähnlichkeit für mich plötzlich überraschend festgestellt zwischen dem, was wir damals gemacht haben und zwischen dem, was auch mönchliches Leben teilweise bedeutet.
Das ist ja interessant, denn eigentlich meint man, in der Zeit befreit man sich. Also Freiheit ist ja auch so ein ganz großer Begriff. Und dann dem entgegengesetzt die Unterwerfung. Er unterwirft sich der Verknalltheit, ein anderer unterwirft sich seinem Schreibritus, seinen Texten. Man sucht sich etwas und möchte sich dem unterwerfen.
Und heute haben wir drei ganz große Bewegungen, leider, die in diese Richtung gehen, die wir aber alle als psychische Krankheit definieren heute. Es gibt die große Bewegung der Anorektiker, es gibt die Bulimiker und es gibt die Leute, die sich ritzen. Und das geht alles genau, wirklich haargenau in diese Richtung.
Wenn man sich so unterwirft, das hat auch mit Dienst und Dienen zu tun, das kommt auch in Ihrem Roman vor, dann sucht man sich ja eine Katja aus, ein Ziel, man hat irgendetwas.
Kann auch Fußball sein.
Oder kann auch der liebe Gott sein, wenn man sich für das Mönchsleben entscheidet. Was ist denn der Unterschied?
Puh, das ist schwierig zu sagen. Also erstmal kann man gewisse Verhaltensweisen beobachten und feststellen, dass sie typenidentisch sind. Es ist natürlich immer besser, wenn eine Sache ganz bei sich ankommt. Also wenn man Askese und Ekstase begrifflich und theoretisch fundamentieren will und in eine bestimmte Richtung, die auch etwas mit Ethik und Moral und Lebensweise und Sinnhaftigkeit zu tun hat, bringen will, dann wird das eher weniger in die Richtung Fußball gehen und eher mehr in die Richtung Religion, glaube ich. Aber das ist jetzt nur mal so ganz ins Grobe gesprochen.
Die Strukturen sind aber, das sagten Sie schon, die gleichen. Also
ähnlich,
diese
ähnlich,
Lebensphase, ja. Die so aufgeladen ist natürlich. Sie schreiben ja auch einmal, die Katja fehlt in allem und ist zugleich in allem vorhanden. So sprechen Mystiker von Gott.
Ja, ja, es gibt auch eine Szene, die dieses Buch nicht ertragen hat. Es gibt eine Szene in dem Buch, in dem sie sich vor ihm entkleidet. Das, was ich dann rausgestrichen habe, ist das, was dann anschließend passiert, nämlich, dass er sich auf die Knie wirft in seiner Vorstellung. Ein Gebet beginnt, das sehr, sehr seltsam ist. Und dieses Gebet mündet in den defätistischen Satz, du bist Gott. Das war ursprünglich mal der Plan für diese Katja-Figur, aber das hat das Buch nicht vertragen. Viele von diesen Diensten, die man in seinem Leben macht und gerade auch in der Verliebtheit, etwas vom Tanz um das goldene Kalb hat.
Warum hat das Buch das nicht ertragen?
Ach, da fragen Sie mich jetzt als Künstler. Ein Buch braucht eine Gleichgewichtung und das hätte das Buch überfrachtet. Es konnte in dem Buch jetzt weniger um Religion gehen, es musste in diesem Buch, so wie sich das Buch in der Form selbst gefunden hat, mehr um diese zweite Ich-Werdung in diesem Alter gehen. An den Gottesbegriff kann ich, also das hätte das Buch überfrachtet, dieses Fass jetzt aufzumachen.
Also Tanz ums goldene Kalb, wen betet man an, was sucht man sich aus, um sich dann auch zu unterwerfen, die erste Verknalltheit, den Fußballverein, was auch immer. Am Ende steht wieder eine Verwandlung, das Paradies dieses Frühlings, das er so erlebt, verwandelt sich in eine Kloake.
Aus Klischees schreibe ich.
Eine Kloake aus Klischees.
Weil er, als er 15 ist, diese Zeit als Zeit der großen, ganz großen Freiheit empfindet, selbst zu der Zeit aber noch nicht begreift, wie stark er diese Doppelgängerrolle inzwischen, sein eigenes Ich und das Aufgesetzte, spielt. Im Verlauf seines 15. Lebensjahres kommt ja auch eine für mich sehr negativ konnotierte Szene. Sie machen gewisse politische Demonstrationen bei einem CDU-Parteivorsitzendenauftritt in Friedberg, schimpfen da ein bisschen rum und legen sich mit den Leuten an und finden das natürlich auch ganz toll und meinen irgendwie die Wahrheit adaptiert zu haben. Und dieses sich ganz schnell auswachsende Pseudo-Freiheitsphänomen bricht für ihn ganz schnell dann wie ein Kartenhaus im Laufe der nächsten Monate zusammen. Und gewisse Freiheitsempfindungen, die er hatte, werden ihm geradezu widerwärtig, weil er weiß, das war alles auch ein Austesten in Machtgehabe und mehr nicht.
Das heißt, das alles schwankt immer auch hin und her zwischen Pose und Spiel, ist aber in der Situation immer sehr ernst gemeint, sehr tief empfunden. ja, das ist auch ein Herantasten an eine Wirklichkeit, die es in der Form gar nicht gibt.
Naja, Wirklichkeit findet ja in erster Linie nicht draußen statt, sondern in unseren Köpfen. Also diese Wirklichkeit gibt es schon. Wir sind alle ständig damit beschäftigt, jetzt nicht nur irgendwelche Straßen zu bauen, unsere Berufe zu bewältigen, sondern unsere eigene Person, unsere eigene Welt in unseren Begriffen ständig neu für uns verständlich zu machen, als seien wir permanent Hermeneutiker unseres eigenen Daseins. Und das passiert in diesem Buch, glaube ich, auch.
Es geht also auch ums Weltbegreifen, also um den Versuch, die Welt zu begreifen. Am Ende verliert der Ich-Erzähler seine Hände. Er erlebt das als beängstigend, zugleich aber auch als notwendig. Warum?
Das muss man vielleicht ganz kurz erklären. Am Ende sitzt er mit 17 in einer Kneipe rum und unterhält sich mit irgendwem, trinkt Bier, raucht und merkt plötzlich, dass ihm die Kontrolle über seine Hände entgleiten. So stark, dass er nichts mehr greifen kann und anschließend auch nach Hause gebracht werden muss. Man muss ihm die Tür aufschließen, er kann sich dann gerade nur noch so ins Bett legen und weiß nicht, was dann im Folgenden mit seinen Händen werden wird. Und er empfindet das als einerseits grotesk, aber andererseits fast auch notwendig. Es liegt unter anderem daran, dass dieser Junge inzwischen unglaublich aufgeladen ist mit Literatur und Literatur für ihn, wie ja hoffentlich auch immer für uns, etwas mit Zersetzung von Normalität zu tun hat. Da gibt es diese berühmte Szene am Anfang von Malte Lauritz Brigge, wo dieses Gesicht plötzlich verloren ist. Es läuft jemand herum und hat plötzlich kein Gesicht mehr. Und das geht ihm 50 Meter von seiner Buchhandlung, er ist ja in die Tochter der Buchhandlung verliebt, genauso, dass er einmal sich die Hände vors Gesicht hält und plötzlich liegt das Gesicht in seinen Händen. Und dann geht er ins Café und demonstriert den Leuten das, wie er sein Gesicht auf und abzieht und auf und abzieht. Und das Buch lässt natürlich offen, ob das jetzt irgendwie Quatsch ist oder ob das tatsächlich der Fall ist. Aber die Suggestionskraft von Literatur und wie sehr stark sie eindringen kann in unser Wahrnehmen von Welt und in unsere Begriffe, das erwischt ihn in diesen Jahren völlig. Die Hände sind sozusagen eine lebensweltliche Ausformung dieser kompletten Verfremdung von Welt, als die ihm die Welt im selben Augenblick wieder gegenübertritt. In anderen Texten zum Beispiel kommt bei mir ab und zu mal vor dieser Moment, wo ein Auto näher kommt. Das nehmen wir immer so hin. Wenn ein Auto näher kommt, dann wächst das Auto an. Wenn man das Bild nur ein bisschen anders sieht, merkt man plötzlich, dass die ganzen Winkel und Perspektiven bei diesem Anwachsen eigentlich nicht stimmen. Und es sieht dann aus wie so ein Zeichentrickfilm, der nicht wirklich gut funktioniert. Das sind auch so Sachen, die der Erzähler jetzt nicht in dem Buch, aber in anderen meinen Texten erleben kann in diesem Alter.
Rilke spielt eine Rolle, Thomas Mann Zauberberg. Das ist für ihn auch in der Zeit ein sehr, sehr wichtiger Roman. Ja, er droht sich selber verloren zu gehen, in diesen Romanen verloren zu gehen. Aber das passiert dann doch nicht so ganz, obwohl er die Hände nachher verliert.
Es gibt am Anfang diese eine Sequenz, wo er als 40-Jähriger sagt, er weiß nicht, wann dieses Posierereien überhaupt aufgehört hat und er weiß nicht, ob es überhaupt jemals aufgehört hat. Ich glaube schon daran, dass dieses zweite Ich, was wir uns irgendwann zulegen, niemals wirklich echt wird. Das heißt, das, was wir als Person sind und mit was wir als Persona durch die Welt gehen, dass das eben immer auch diesen Maskencharakter hat und dass wir als Personen deshalb notgedrungen durchlässig sein müssen. Wir sind nicht die Entität an sich, als die wir uns glauben, sondern wir sind etwas Vorläufiges. Vielleicht waren wir in der Zeit, wo wir noch keine Sprache hatten, viel mehr wir selbst als später. Und diese Durchlässigkeit wird im Verlauf der Ortsumgehung noch viel deutlicher herausgearbeitet werden und beginnt eben genau in diesem Alter. Durchlässig ist sozusagen das Phänomen der eigenen Rollenfindung positiv rückwärts gewendet. Wenn man es weiß, wird man wieder durchlässig.
Und wie gut, dass es Gott gibt, der uns von all diesen Rollen, Posen und Wirklichkeiten befreit, oder?
Das hat er aktiv ja schon immer gemacht. Es wird nur von uns immer verstellt. Die Aufgabe liegt ja nie beim lieben Gott. Die Aufgabe liegt ja immer bei uns.
Noch eine Frage am Ende. Die Hollerkapelle ist in Ihrem Buch ein wichtiger Ort. Überhaupt, wenn man ein bisschen recherchiert, auch die Buchhandlung. Man findet ja sehr viel, obwohl, wenn es dann wirklich drauf ankommt, die Klarnamen nicht auftreten. Die Buchhandelstochter wird nicht mit Namen genannt, obwohl man gerade sie ja, wenn man die Buchhandlung recherchiert, genau identifizieren könnte. Andere Namen tauchen auf, die wahrscheinlich keine Klarnamen sind. Die Hollerkapelle, das habe ich herausgefunden, ist ein Klarname, denn die gibt es wirklich. Diese Hollerkapelle, was ist das für eine Kapelle und welche Bedeutung hat die?
Ockstadt, bei der die Kapelle liegt, ist ein altes Dorf, das einen Kirchberg hat. eine der drei oder vier größten durchgängigen Kirschbaumplantagen in Deutschland und viel alter Baumbestand. Das ist zauberhaft, wenn man da im April entlang läuft. Haben wir früher, meine Frau und ich, jedes Jahr gemacht. Wir sind immer zur Kirschblüte jeden Tag nach Ockstadt rausgefahren. Holla ist ein nicht mehr existentes Dorf in der Nähe von Ockstadt. Das ist im 30-Jährigen Krieg völlig platt gemacht worden und es ist nur noch die Kapelle stehen geblieben. Ja, in meinem Leben hat diese Kapelle wirklich mehrere größere Bedeutungen. Unter anderem zum Beispiel, dass ich am 24. April 2010 tatsächlich in der Holla-Kapelle während der Kirschblüte in Ockstadt geheiratet habe.
Vielen Dank, Andreas Meyer. Der Ort, so heißt sein neuer Roman. Das Buch ist der vierte Teil seines Großprojektes mit dem Namen Ortsumgehung. Die Romane von Andreas Meyer sind im Surkamp Verlag erschienen. Der Roman Der Ort hat 154 Seiten und kostet 18 Euro. Dankeschön.
Danke Ihnen.